Nach den Upfronts ist vor dem ESC. Das ist das Motto von Quotenmeter FM 868. Diskussionen über den nächsten Serienhit und Wetten auf den Gewinnersong 2026 erwarten euch in wenigen Momenten. Ja, salut ihr Lieben. Mein Name ist Mario Thunert und ich nehme die gute Laune aus dem Intro direkt mit, um Fabian Riedner anzuschunkeln, der mit mir durch die neue Podcast-Folge tanzt.
Ich tanze?
Fabian, bist du gut drauf oder bist du noch zu erschöpft drauf, ja, von den ganzen Ankündigungen?
Sowohl als auch. Also es waren schon nervenaufreibende Tage, denn was viele nicht wissen, zwar haben wir bei Quotenmeter erst über NBC am Montagnachmittag berichtet, allerdings ist das immer so eine kleine Blackbox, das heißt, für gewöhnlich kann es auch sein, wie vor 3 Jahren und vor 2 Jahren, dass NBC einfach gesagt hat, surprise, surprise, es ist Freitag, 22 Uhr und hier sind alle News.
Mhm. Genau, das war für dich dieses Mal ein bisschen zermürbendes Warten. Davon hast du mir oft berichtet. Aber man merkt natürlich, dass du in den letzten Tagen beinahe schon aufopferungsvoll, ja, vor dem Schalten und Walten der amerikanischen Sender- und Streaminglandschaft dich hingegeben hast. Und genau aus diesem Grund haben wir auch heute die Rollen getauscht, damit du mir sozusagen als unser Außenkorrespondent im wahrsten Sinne des Wortes von den neuesten Entwicklungen berichten kannst. Ja, fangen wir einfach doch mal mit etwas an, das dir besonders aufgefallen ist oder aufgestoßen ist vielleicht auch im Reigen der aktuellsten Neuvorstellungen im Serien- und Showsegment. Was war da die größte Überraschung für dich?
Ja, bevor ich dazu komme, möchte ich noch ganz kurz sagen, weil du das kurz in deiner Moderation nochmal angerissen hast, ja, man muss sich tatsächlich, wenn man da arbeitet, so ein bisschen umorganisieren. Das heißt, Montag oder auch Montag musste ich private Termine dann auf den, also immer wieder bereit sein, keine größeren Termine, alles maximal in 30 Minuten Schritten, es könnte ja was kommen. Man weiß immer, dass Disney am Dienstag sehr spät kommt. Das heißt, du konntest dir da Zeit lassen bis 15 Uhr, aber dann hast du schon immer so 5 Stunden und ich wollte mich dann noch mit jemandem treffen. Das habe ich dann zum Glück noch geschafft, weil auf Disney ist Verlass. Die kamen dann mit den News um 17.30 Uhr. Und CBS kam ja schon vor ein paar Wochen, die haben das mal wieder vorverlegt. Das hat ja schon mal knapp vor 10 Jahren NBC versucht. So, und mit NBC möchte ich nämlich anfangen, denn NBC sind nämlich die, die am meisten überrascht haben. Denn es geht nämlich...
Die haben am meisten, womit denn?
Mit The Traitors.
The Traitors. Das,
genau. Kommt ja aus
sind
England,
die
gibt's auch in Deutschland.
Verräter, in Deutsch, genau, ne?
Ja, es läuft in jedem Land passabel gut, richtig gut in Großbritannien. In Deutschland muss man sagen, da hat scheinbar RTL entweder bei der Produktion was falsch gemacht. Man hatte jetzt in Großbritannien eben eine Promi-Staffel. Und die hatte innerhalb, also es waren 12 Folgen, die hat man in 24 Tagen versendet. Und die hatte so im Schnitt 12 Millionen Zuschauer, nachdem Staffel 3 in Anführungszeichen nur 9 Millionen hatte. Und Staffel 2 irgendwie nur 6 Millionen. Also es ist schon massiv nach oben gegangen. Und ich glaube, die Promi-Staffel, ich weiß gar nicht, es gab nochmal eine darüber hinaus eine Celebrity-Staffel, die kam im Herbst 2025. Die hat nämlich im Schnitt so 13 Millionen Zuschauer gehabt, 13,3. Und da sagt natürlich NBC, die bislang The Traders ja auch in Zusammenarbeit mit der BBC in irgendeinem Schloss gedreht haben. Ich weiß gar nicht, in den schottischen Highlands, glaube ich, während wir nach Frankreich immer fahren, da hat NBC halt gesagt, es läuft scheinbar doch erfolgreich für Peacock. Aber wir wollen das jetzt auch. Wir wollen wieder Cash verdienen im linearen Fernsehen und zeigen das nicht irgendwo, sondern Donnerstag um 20 Uhr.
Also du meinst, es war eine Reaktion darauf, dass die gemerkt haben, dass das doch ganz gut verfängt im Streaming und dass sie das noch ein bisschen ausschöpfen können.
Die können das ausschöpfen und deswegen wird es jetzt auch linear im Fernsehen gezeigt.
Ja, spannend. Ist ja dann vielleicht auch die Frage, ob man sich dann vielleicht die ein oder andere fiktionale Produktion spart, wenn man damit halt auch einen Sendeplatz füllen kann mit einem Format, was man ja sowieso schon produziert.
Gut, das würde ich jetzt bei NBC nicht sagen. NBC hat The Line of Fire, The Rockford Files, Sunset, PI und Newlyweds.
Wurde einiges angekündigt, jetzt, ja.
Ja, nicht. Es war eigentlich relativ wenig, aber man muss ja auch sagen, NBC hat aktuell am Dienstag dann NBA wieder. Und sobald die Football-Season ja vorbei ist, im Januar, Februar, dann hat ja NBC auch am Sonntag NBA. Und sie können es zurzeit nicht wirklich gut finanzieren. Also Comcast hat da schon aufgezeigt, dass es nicht gut läuft bei den letzten Quartalszahlen.
Aber vielleicht ganz kurz nochmal dahin zurück. Irgendwas muss ja vorher gelaufen sein am Mittwoch, was jetzt dann praktisch eingenommen wird von The Traders. Was fällt denn dann im Gegenzug weg?
Am Donnerstag.
Am Donnerstag?
Das weiß ich gerade nicht auswendig.
Okay. Wurde irgendwas abgesetzt oder irgendwas verschoben? Irgendwas muss dann ja umgestellt worden sein, ne? Oder vielleicht Sendeplatzwechsel mit irgendwas anderem?
Ja, ich will es dir genau sagen. The Hunting Party, das, was jetzt bei Sat.1 läuft,
ja, um 22 Krimiserien.
Uhr. Genau. Und man hat einfach Law and Order und Law and Order SVU jeweils eine Stunde nach hinten verlegt.
Okay, und dieses Hunting Party, das ist jetzt praktisch noch in der Schwebe. Das heißt, wenn es verlängert würde, jetzt noch nachträglich, dann ist die Chance groß, dass es eher in der Mid-Season läuft, oder?
Genau. Und von On Brand mit Jimmy Kimmel, dieses neue The Apprentice, davon hat man auch nichts mehr gehört.
Okay. Gut, dann wird da dann mit The Traders aufgefüllt. Kommen wir vielleicht zu einer Serie, die du eben schon mal kurz gedroppt hast, wie man so im Neudeutsch sagt. Und zwar Line of Fire. Das ist eine Thriller-Serie aus dem Jahr natürlich 2006. Da geht es um eine Familie, die arbeiten alle, irgendwie alle Familienmitglieder arbeiten für Strafverfolgungsbehörden und dann gibt es scheinbar einen ganz merkwürdigen, riesigen Fall, wo eine Verschwörung dahinter steckt und dann geht es irgendwie um Secret Service und irgendwie müssen die alle dann praktisch ihre Fähigkeiten als Ermittlerinnen und Ermittler irgendwie einsetzen, um ihre Familie zu schützen, weil sie dann auch irgendwie einen Killer jagen. Hört sich natürlich erstmal nach einer Prämisse an, wo man sagt, ja, könnte ein Crime Procedural sein. Weiß man jetzt noch nicht, wie viele Folgen produziert werden, glaube ich. Genau, und das, was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass eben die Hauptrolle vom Peter Cross oder Peter Crossy übernommen wird, den viele vielleicht noch aus Six Feet Under kennen. Was sagst du zu der Serie? War das eine Story, die dich überzeugt hat oder was erwartest du dir davon?
Also Cross kennt man nicht mehr aus Six Feet Under, das muss ich dir leider ausreden. Die meisten kennen ihn tatsächlich aus 911.
Stimmt,
ja. Da hört es bei vielen leider auf, weil das wirklich schon 2,5 Jahrzehnte zurückliegt. 911 ist ja bei ABC zu Gast. Ich muss sagen, ich glaube nicht an Line of Fire, weil ich auch so ein bisschen das Problem habe, die normalen Universal-Television-Produktionen, die funktionieren nicht irgendwie. Wenn die funktionieren, dann werden die an Netflix verkauft. Also Four Seasons zum Beispiel ein gutes Beispiel, wie das funktioniert. Und man denkt sich auch immer, oder Noch nie in meinem Leben. War ja auch damals Universal, ging auch an Netflix. Die guten Serien gehen komischerweise immer an Netflix, während man bei NBC dann doch eher, jetzt mal bös gesagt, den Schrott lässt.
Okay. Jetzt ist es natürlich so, du hast es eben angesprochen. Du kennst ihn vor allen Dingen eben auch aus 911, wo er ja, also wir wollen jetzt inhaltlich den Zusammenhang nicht spoilern, aber es ist natürlich so gewesen, dass er dort ausgestiegen ist im letzten Jahr oder gehen musste, wie auch immer. Du als Fan der Serie, wie hast du denn diesen Ausstieg wahrgenommen? Hattest du eher so das Gefühl, dass es eigentlich unnötig war, auch aus Sicht der Fans, und es eigentlich besser gewesen wäre aus Sicht von beiden Seiten, dass er geblieben wäre und man jetzt praktisch das so ein bisschen als Trostfleck für ihn baut, dass man ihm irgendwie was versprochen hat, dass man sagt, gut, wenn wir dich rausschreiben bei 911, dann sichern wir dir zu, dass du an anderer Stelle neuen Serienpiloten drehen kannst?
Nein, das hatte überhaupt nichts damit zu tun. Also erstens war der Ausstieg schlecht, zweitens agieren hier völlig andere Fernsehsender miteinander und es agieren völlig andere Produktionsfirmen.
Okay, also da hängt im Hintergrund nichts zusammen, wo man irgendwie sagen könnte, das ist ein Anschlussprojekt, was man ihm versprochen hat.
Da muss ich dir die bittere Pille nehmen und sagen, tja, das ist Zufall. Vielleicht ist der Mann einfach gefragt, weil er ein guter Schauspieler ist.
Könnte man auf jeden Fall mal in Überlegung ziehen, ja.
Zwischen Six Feet Under und 911 hat er ja in 7 Staffeln von Parenthood mitgespielt.
Stimmt, ja. Das war auch eine Serie, die anfangs ziemlich erfolgreich war, ne?
Einigermaßen, aber man muss dafür sagen, dass Peter Cross, und das war ja auch zum Start von 911, war das eine Serie, die auch mit Angela Bassett auf sehr viel ältere Darsteller gesetzt hat.
Okay. Gut, ja. Meinst du, dass da innerhalb der Serie vielleicht eine gewisse Erneuerung stattgefunden hat, ein Generationswechsel, dem er vielleicht zum Opfer gefallen ist, oder?
Nö, hat ja auch wunderbar funktioniert. Ich glaube einfach, dass man, ich weiß nicht, ob das in Staffel 6 oder 7 war, da werden ja meistens immer die Verträge neu verhandelt. Der Ausstieg war jetzt auch nicht, wirkte für mich von langer Hand geplant. Da gab es in dieser Staffel, als er dann ging, auch andere Episoden, wo ich mir gedacht habe, naja,
okay,
wird es ihn jetzt da treffen, würde er deshalb jetzt gehen, wäre es vielleicht auch sinnvoller. Aber das ist nicht unser Thema, wir wollen über die Upfronts reden.
Ja. Ja, dann lass uns doch noch sprechen über, vielleicht die mit eine der größten Überraschungen, die es gegeben hat, auch noch bei NBC, The Rockford Files, oder hierzulande besser bekannt als Detektiv Rockford kommt zurück. Jetzt kann man sagen, vielleicht ist es gar nicht so überraschend, weil es einfach, einfach nur ein Zeugnis davon ist, dass diese Reboot-Welle, die ja seit ungefähr 10 Jahren so durch Amerika auch rollt, einfach weitergeritten wird. Glaubst du, dass das ein kluger Schachzug ist, die Serie mit David Boreanaz, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, den man auch noch aus Bones kennt, das neu aufzulegen?
Es wird kurzzeitig funktionieren. Kann ich mir für NBC schon vorstellen, dass du am Anfang 4-5 Millionen Zuschauer hast, dann das Ganze dann auf Peacock fluten kannst, aber das ist ja jetzt der Unterschied zu ABC, wo wir gleich auch noch dazu kommen, aber wenn du jetzt natürlich auch kein funktionierendes weltweites Peacock hast und auch Sky Deutschland hat man ja jetzt an RTL verkauft, dann wird ja auch die weltweite Expansionswelle auch wieder ein bisschen kleiner. Ja, es sieht nicht gut aus für Comcast. Die haben da nicht so geilen Scheiß gemacht. Also sie haben zwar den internationalen Streamingdienst Sky Showtime mit Paramount Plus auch zusammen, mit dem Paramount-Konzern, aber es ist jetzt nicht so, dass die, also es wird ein kurzzeitiger Erfolg, es wird wahrscheinlich wie MacGyver, gibt es 3 bis 5 Staffeln. Ja. Aber jetzt mal so
anfangs Neugier, gucken mal, was wurde draus gemacht, wie wird es umgesetzt, und dann ist ja vielleicht auch eine Maßnahme. Ich meine, letztendlich wird es ja auch so eine Marke sein, die in erster Linie noch die Leute von früher anspricht, die das überhaupt noch kennen, die das damals vielleicht geguckt haben, dass man das vielleicht auch als Maßnahme sieht, dass man auch in Amerika weiß, dass lineares Fernsehen in erster Linie von den über 50-Jährigen konsumiert wird, um die damit abzuholen.
Nein. Das ist zwei unterschiedliche Dinge, die man hier mal betrachten muss. Denn in Amerika haben die Kabelnetzbetreiber den Fernsehsendern endgültig klargemacht, wenn ihr noch von uns Geld haben wollt, und das sind viele hunderte Millionen im Jahr, dann läuft nichts, aber auch wirklich nichts, vorher im Stream. Und so ist es auch.
Okay, The Rock Podcast, aber was glaubst du denn, wen man damit ansprechen wird mit der Marke?
Ja, generell, man spricht natürlich ein bisschen ältere Leute an, aber nicht den Zuschauer wie in Deutschland, der sagt, ich gucke mir jetzt irgendwie den Bergdoktor eine Woche früher an, sondern du hast die Wahl, entweder am, ich sag dann mal, im Januar am Mittwoch 20 Uhr The Rockford Files anzugucken, oder du guckst es am Donnerstag und dann kannst du vielleicht nicht im Büro damit sprechen. Das ist eine ganz interessante Strategie, die auch zu höheren Einschaltquoten gerade beim Disney-Konzern geführt hat. Da hat sich viel verändert. Und das ist, bleibt auch weiter spannend so.
Ja, vielleicht ganz kurz nur zu der Handlung. Das ist eigentlich tatsächlich genau die gleiche Ausgangsposition und genau der gleiche Handlungsverlauf, der auch damals schon war. Also es scheint so zu sein, dass man jetzt nicht irgendwie eine neue Generation startet oder irgendwie ein Prequel daraus macht, sondern halt einfach die Geschichte nochmal erzählt in modern mit einem neuen Hauptdarsteller, wo es eben auch um einen Detektiv geht, der unschuldig im Gefängnis saß. Jetzt praktisch dann entlassen wurde, wieder mit einem Wohnmobil irgendwie durch die Gegend reist, und um seine Rechnung zu bezahlen, widmet er sich ungeklärten Kriminalfällen, Cold Cases. Erinnert natürlich ein bisschen an Tracker. Ist das vielleicht eine Antwort darauf, dass jetzt nach dem Erfolg von Tracker so ein bisschen solche Privatdetektivgeschichten wieder so auf den Boden schießen?
Naja, es ist halt eine relativ günstige Produktion eigentlich, wenn du das so wie Tracker produzierst, weil ja solche Studios Massenproduktionsbetriebe sind. Also du hast natürlich ein Kostüm, du hast natürlich einen Bühnenbauer, du hast natürlich ein freies Studio bei NBC neben dem Park. Also klar, du kannst es da drin. Das ist jetzt nichts, was beispielsweise wie jetzt früher MacGyver und alles Mögliche auf Hawaii gedreht wird. Oder andere Serien. Aber du hast ja diese Studios, da wird Law and Order gedreht, Chicago-Serien, dann noch zwei Sitcoms und jetzt machst du halt noch Rockford-Files dazu. Und dann umso mehr du eigentlich in so einem Studio drehst, umso günstiger werden die Kosten für alle Serien.
Okay.
Im besten Fall 22 Folgen.
Mir ist es halt nur gerade aufgefallen, zum Beispiel eben gerade auch bei NBC, wo es ja dann zum Beispiel auch eine neue Arbeitsplatz-Comedy gibt vom Macher von Brooklyn Nine-Nine, dem Dan Gore. Und der entwickelt, hat zum Beispiel die Comedy-Serie oder die neue Sitcom Sunset PI entwickelt. Und da geht es halt auch sozusagen um eine Detektei, um Office, wo Privatermittler, Ex-Cops arbeiten zusammen, was wahrscheinlich dann so Sitcom-mäßig aufbereitet wird, ähnlich wie man das kennt von Brooklyn Nine-Nine. Also klar, ist natürlich ein anderes Genre, ist eine Comedy-Schiene, aber auch ähnliche Figuren. Und bei ABC gibt es ja auch diesen RJ, der das ja auch irgendwie eine Privatdetektiv-Story ist, ist auch ein Ex-Häftling, der sich als Privatdetektiv in Florida durchschlägt. Also schon ziemlich vergleichbar auch mit The Rockford Files. Also so Privatdetektiv, Privatermittlerfiguren, die scheinen momentan irgendwie einen Zeitgeist zu treffen in Amerika. Oder ist das was du eher auch schon in den Jahren davor oder ich sag mal in den Jahrzehnten davor vielleicht sogar auch schon beobachtet hast und das einfach etwas ist, was so in der absoluten amerikanischen Tradition steht?
Ja, wir haben das eigentlich schon seit knapp 30 Jahren mit CSI, dass du natürlich da auch immer so ein Mastermind hattest. Du hast das bei ABC beispielsweise mit Will Treat oder bei Criminal Minds hattest du natürlich auch immer den Kopf der Bande, der Klügste war. Und so ist es auch mit High Potential, das ja mit der stärkste Glied inzwischen bei ABC ist. Also man versucht natürlich immer irgendwie Krimiserien rumzuspinnen. Bei NBC zum Beispiel glaube ich, dass Sunset PI am Ende so wird wie wahrscheinlich auch Brooklyn Nine-Nine in den letzten Staffeln, um Geld zu sparen. Das heißt, du drehst halt nur noch in einem Set.
Okay, also da warst du dann in den letzten Staffeln nicht mehr mit so zufrieden und du glaubst halt, wenn man mit der Machart daran anknüpft, dann ist das vielleicht recht günstig produziertes Sitcom-Fernsehen, aber nichts, was jetzt irgendwie wirklich einen Aufschlag bringen wird.
Ja, es ist halt die Vita von Dan Gore, hat mich noch nicht anderweitig überzeugt.
Okay, gut, dann müssen wir da abwarten, ob das vielleicht dann nach einer Staffel wieder eingestellt wird oder vielleicht doch ein Überraschungserfolg wird. Abschließend zu NBC, da gibt es noch eine Show, also jetzt aus dem Serienbereich in den Showbereich. Und zwar haben die sich vorgenommen, du hast mir gesagt, es ist kein Brettspiel, kannst ja vielleicht mal ein bisschen sagen, was es damit auf sich hat, nämlich Wordle. Vielleicht kannst du sagen, was ist das Spielprinzip und auch findest du, dass das ein Mechanismus ist, der Sinn macht, es zu übertragen ins TV?
Also Wordle ist eine Art Online-Buchstabierspiel. Du hast fünf Wörter und hast sechsmal die richtigen Lösungen. Du kriegst angezeigt, wann ein Buchstabe an der richtigen Stelle ist und du kriegst angezeigt, wann er einfach nur drin vorkommt. Das Ganze ist jetzt nicht so spektakulär. Ich habe mich nach unserem Gespräch auch darüber nochmal nachgedacht. Das ist natürlich eine spannende Form von Glücksrad. Also natürlich ist das Ding so, wie es jetzt ist, relativ langweilig. Wenn du da natürlich daraus ein halbstündiges Quiz machst, vielleicht ein einstündiges Quiz, wird es vielleicht schon schwieriger. Aber ich kann mir das schon vorstellen als so eine Art Glücksrad auf Speed, dass du beispielsweise jetzt sagst, du machst Stellrate-Runden oder du machst kompliziertere Wörter. Also es ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, dass es fünf Wörter sein müssen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du dann halt auch mal Wörter irgendwie mit 10 Buchstaben hast. Und dann wird dir halt als Hilfe gegeben, Baumart beispielsweise. Und dann sind wir eigentlich nur ohne Rad, aber beim Glücksrad.
Okay. Würdest du, also ich meine, ihr hattet ja letztens auch zusammen mit dem Julian und mit dem Frank eine Glücksrad-Spezialfolge, wo ihr eigentlich auch gesagt habt, es wäre doch eigentlich wirklich eine gute Idee, das Glücksrad auch in Deutschland wieder neu zu beleben. Also siehst du das vielleicht als Chance, dass wenn man da vielleicht mit erfolgreich sein sollte, dass das vielleicht sogar auch eine Gameshow sein könnte, die dann auch nach Deutschland kommt oder vielleicht dazu beitragen könnte, vielleicht in Deutschland da vielleicht auch mal wieder mehr zu investieren in diese Schiene?
Also wir hatten ja so ein ähnliches Quiz mit Lingo in Deutschland. Das hieß 5x5.
Wann lief das denn?
In den 80ern.
Das
Hauptproblem, was ich da immer sehe, ist, diese ganzen Shows werden größtenteils wie Glücksrad von Sony Pictures hergestellt. Sony Pictures ist eigentlich so auf dem Markt nicht mehr tätig und RTL und ProSiebenSat.1 rennen eigentlich mit allem immer zu Bunny Chay. Also von daher schwierige Verbindungen.
Ja, es ist gibt's halt überhaupt in Deutschland noch irgendeine andere Produktionsfirma als Bunny Chay?
Ja,
und fast mit bald anderen nicht mehr.
Arbeitet man nicht zusammen, zum Beispiel mit der Bild- und Tonfabrik, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, genau. Okay, gut, dann lass uns vielleicht mal weiter marschieren und rübergehen zu Fox. Da gibt es ja auch wiederum auch einen Aufschlag einer bekannten Marke aus den 90er Jahren, und zwar Baywatch soll rebootet werden. Im Mittelpunkt steht diesmal natürlich nicht mehr David Hasselhoff, sondern sein Sohn Hobby, gespielt von Stephen Amell. So, jetzt erstmal natürlich die Frage an dich, Fabian, die den meisten Fans unter den Fingernägeln brennt. Gibt es in den Staaten Gerüchte, dass denn David Hasselhoff zumindest als Gastrolle auftreten könnte?
Natürlich kann er als Gastrolle auftreten und wird es wahrscheinlich auch, aber es wird darüber hinaus nicht so sein, dass er immer dabei ist.
Ja,
ich bin nur gespannt. Baywatch und Fremantle, also RTL, verdienen damit. Vielleicht kommt es dann eben auch nach Deutschland. Es gibt noch keinen Sendeplatz, erst ab Januar 2027. Also wenn es kalt in den USA ist, kann man dann eben Baywatch angucken. Ich glaube, es zieht eher, weil es dann eher kalt ist, aber auf nackte Tatsachen zu setzen. Ich meine, wo du überall gutes Internet bekommen kannst, ich glaube nicht. Und sonst muss man ja sagen, Fox hat ja noch zwei Serien so ab und zu im Programm und ansonsten entweder Reality oder Spielshows oder Freitag, Samstag und Sonntag Football und Basketball.
Vielleicht noch ein kurzer Einschub dazu. Du hast es eben angedeutet, nackte Tatsachen. Also so diese, das ist ja praktisch eine Programmfarbe, die eben auf Eskapismus setzt, auf physische Attraktivität. Storylines würde man unterstellen, halt eher flach. Passt das eigentlich noch ins aktuelle Zeitalter? Also glaubst du, dass das eine Serie sein kann, die Leute überhaupt noch abholt oder die Erwartungen von Leuten erfüllen kann, eben in einer Epoche von horizontalen Hochglanzserien, die stark arbeiten mit, ich sag jetzt mal, durchgängigen Storylines, die sich über mehrere Folgen erstrecken, teilweise komplexe Handlungsgeflechte entwickeln. Glaubst du, dass das letztendlich etwas ist, was heutzutage überhaupt noch verfangen kann? Oder funktioniert das vielleicht gerade genau als Konterpart?
Mittelmäßiger Film und Serien haben schon immer funktioniert. Keiner will den ganzen Tag nur Oppenheimer gucken.
Also du würdest sogar die Wahrscheinlichkeit als nicht gering einschätzen, dass das tatsächlich sogar funktionieren kann mit Baywatch.
Es kann funktionieren, wie gesagt, auch House of Cards hat linear zum Beispiel in Deutschland gar nicht funktioniert. Es war eine tolle Serie und es gibt so ein, zwei Serien, da sagt man, boah, sind die toll. Die hatten aber zum Beispiel in Deutschland oder in Amerika nie wirklich richtige Quoten, wo man sagt, mein lieber Herr Gesangsverein.
Okay. Ja, dann warten wir mal 2027 ab. Ich habe gelesen, dass es voraussichtlich auch auf Disney Plus dann verfügbar sein soll zum Stream. Vielleicht wird sich Disney Plus bis dahin breitschlagen lassen.
Es läuft auf in den USA, läuft auf Hulu und deswegen auch auf Disney Plus. Wie es in Deutschland aussieht, darüber gibt es noch keine Verträge, weil es eben eine Fox-Serie ist und keine 20th-Century-Serie.
Gut, okay, ja, dann war das vielleicht nur für die USA gesprochen. Dann habe ich das vielleicht falsch interpretiert. Aber ja, man wird dann natürlich sehen, ob es hier bei einem Streaming-Dienst läuft, der sich dann auch erfassen lässt von Programmmarken. Ich scroll gerade, ich glaube, wir müssen ein paar fiktionale Sachen überspringen. Es gibt hier bei Fox auch noch The Interrogator. Das ist ein Spionage-Thriller, wo es auch wieder darum geht, praktisch ein Familiensetting zu kriminalisieren und das wirklich mit einer actionlastigen Crime-Storyline zu durchbrechen, so ein Familiengefüge. Das scheint auch gewissermaßen im Trend zu liegen. Was ich aber wirklich noch spannend finde, wo ich gerne deine Meinung zu hören würde, ist Marriage Market wird als Dating-Show bei Fox gezeigt und viele werden sich vielleicht noch dran erinnern, ist praktisch das gleiche Konzept oder ein ähnliches Konzept, was auf der Lizenz fußt, was hierzulande bei ProSieben mit Annemarie Carpenter lief, nämlich der Heiratsmarkt, der ja hier übel gefloppt ist mit um die 4% bei den Umworbenen und 1% am Gesamtmarkt. Was treibt die da jetzt zu, 3 Jahre nach diesem absoluten Vollflop diese Sendung ins Programm zu nehmen?
Na, die Idee war damals von Fox, wir arbeiten mit europäischen Partnern zusammen und entwickeln verschiedene Fernsehshows, haben das dann an ProSieben verkauft, haben sich damit auseinandergesetzt, haben jetzt einfach 3 Jahre gewartet, wahrscheinlich, weil man das vielleicht auf humoristisch macht, weil bei ProSieben hat man das ja eiskalt durchgezogen, dass man das als ernste Show macht. Wo wir schon auch gesagt, das ist aber übergriffig, wenn dann irgendwie das deutsche Mädchen irgendwie, ich sag's jetzt mal ganz böse, den syrischen Typen toll findet und dann sagen die biederen Eltern, nö, das wollen wir nicht.
Also du meinst, das ist eine gewisse Übergriffigkeit da von Seiten der Eltern dann.
Klar.
Und es hat ja noch so, ich meine, früher gab es sowas, ne, dass dann irgendwelche wohlhabende Familien irgendwelche Bälle veranstaltet haben, irgendwelche Tanzabende, wo dann praktisch ihre Töchter vorgeführt wurden auf dem Präsentierteller und dann praktisch an den meistbietenden und an dem wohlhabendsten Geschäftsmann irgendwie verheiratet wurde. Und du hast natürlich recht, eigentlich müsste man sowas heutzutage, wenn man sowas erzählen will, das eigentlich auf einer ironischen Ebene machen. Du hast gesagt, Pro7Sat1 hat es dann sehr ernst gemacht, zu ernst. Erkennst du denn jetzt im Bestreben von Fox, erkennst du da was, das anders zu machen, das anders aufzuziehen, sodass vielleicht doch die Möglichkeit da wäre, dass das vielleicht auch bei einer anderen amerikanischen Kultur eher zieht?
Ja, um es kurz zu machen, bei ProSieben ging es ja eigentlich darum, eigentlich 2 Folgen lang, dass man diese Frauen oder Männer auf dem Heiratsmarkt also der halt wie so ein Gauklermarkt auch aufgestellt war, dass man die unters Volk bekommt und danach war es Partyshow. Irgendwas, die haben nur noch gefeiert. Und hier geht es eigentlich weiter. Man hat, glaube ich, das einfach weitergesponnen. Und da schreibt man zum Beispiel, wenn 2 Familien glauben, eine passende Verbindung gefunden zu haben, werden ihre Singles einander vorgestellt und verloben sich auf der Stelle mit dem ultimativen Ziel vor dem Traumaltar zu stellen. Und da ziehen die Paare und ihre Familien zusammen. Und jetzt wird es spannend, Alltag. Also nicht wie in diesem Willendorf, was man da bei ProSieben gemacht hat und einfach dann die restlichen 4 Folgen Party bis zur Ekstase.
Okay. Also gibt es Ansatzpunkte, wo man sagen kann, dass Fox da, ich sage es mal konzeptionell, Sachen anders macht, Sachen anders erzählt und das da vielleicht dann auch ans Funktionieren bringt, diese Prämisse.
Könnte funktionieren, habe ich ja gesagt.
Ja, dann wird man das beobachten. Kommen wir noch zu Amazon, weil wir sind ja im Streaming-Zeitalter. Wir haben ja nicht nur die großen Broadcaster, sondern eben auch noch andere Player, die inzwischen auf den Markt getreten sind. Unter anderem eben auch Amazon. Und da scheint man ja jetzt auf die Strategie zu verfallen, sich beliebten Gesichtern zu bedienen, und zwar von Ted Lasso. Das macht man gleich zweimal. Einmal macht man das mit Hannah Waddingham. Die spielt zusammen mit Octavia Spencer in einer neuen Serie, die heißt Ride or Die. Die beiden, die spielen zwei beste Freundinnen. Es stellt sich dann aber tatsächlich heraus, auch da wieder ziemlich crazy Plot-Twist, dass die eine ein Doppelleben führt als ausgebildete Auftragskillerin. So wie man das auch mal ab und an so aus dem Freundeskreis einfach kennt. Und dann eines Tages werden die aber irgendwie bedroht von einem Feind, der die beiden umbringen will, und dann müssen die zusammen flüchten und irgendwie ihre Freundschaft, die eigentlich auch schon in Zwischenzeit ziemlich kaputt ist, irgendwie reparieren oder diese Freundschaft vielleicht irgendwie neu definieren auch zusammen. Das scheint irgendwie zu sein, dass man da irgendwie die beliebte Schauspielerin Waddingham eben einbindet. Magst du zu der Serie was sagen? Hast du da Assoziation, nee, Impulse
ist,
zu?
Gehört nicht zum Upfront-Programm. Also die startet ja schon am 15. Juli. Das ist alles
ein
kalter Kaffee.
Oh, okay. Na ja. Gut, dann versuchen wir. Ja, ich hoffe mal, vielleicht ist das wieder wärmerer Kaffee. Zu einem weiteren Ted Lasso-Star, nämlich Brad Goldstein. Der spielt Roy Kent. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Er ist zu sehen in der neuen Comedy-Serie mit dem Titel Escorted. Da fungiert er auch als Autor und als Produzent, wo es darum geht, dass er einen geschiedenen Vater verkörpert, der dann aus Versehen ins Escort-Gewebe hineinrutscht. Ups. Genau. Und dann irgendwie versuchen muss, mit diesem neuen Lebensmodell umzugehen und gleichzeitig auch noch seine Familie am Laufen zu halten. Hört sich das für dich nach was an, wo du sagst, hätte ich Bock drauf?
Ja, doch, aber ich denke, da gibt es halt wieder 8 Folgen und dann dauert es wieder 1,5 Jahre, bis es wieder neue Folgen gibt. Also ich glaube nicht, dass du damit wirklich eine gute Serie im Sinne von Two and a Half Men aufbauen kannst, also wo es halt um Wiederholungen geht und sonst irgendwas. Ich glaube nicht, dass du im Streaming mal den großen Aufschlag machst mit 22 Folgen.
Dass okay.
du irgendwie jedes Quartal 6 neue Folgen anfügst und das über 3 Jahre, dass du halt auch immer wieder da drin bist. Amazon wird das dann wahrscheinlich 2027 zeigen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so ein durchschlagender Erfolg wird.
Okay, also halbstündig, es soll ja halbstündig sein, das heißt, vielleicht könnte es sein, dass es so von der Folgenanzahl so auf, wie Hacks irgendwie vielleicht auf so eine Folgenanzahl hinausläuft, vielleicht Folgenanzahl auch so Abbott Elementary. Könnte natürlich zumindest mal sein, dass man in dem Bereich kommt.
Glaube ich überhaupt nicht.
Nee.
Dafür spricht, das hat Amazon noch nie so gemacht.
Ah ja, okay. Gut, was vielleicht hier erwähnenswert ist, dass das zum einen ja tatsächlich auf einer Prämisse zu beruhen scheint, die aus Goldsteins oder Goldsteins wahrem Leben entspringt. Nämlich er selber war tatsächlich Sohn eines Vaters, der in seiner Midlife-Crisis einen Stripclub gekauft hat. Also ist ziemlich stranges Privatleben früher in seiner Kindheit, und das scheint er sich jetzt angelehnt zu haben und das umgesetzt zu haben in ein Drehbuch für eine Serie. Und es ist ja auch recht interessant, bei Ted Lasso war es auch so, dass er da erst praktisch hinter den Kulissen als Writer und Producer angefangen hat und es erst nachträglich dann so war, dass er gesagt hat, hey, diese eine Rolle, die ist eigentlich wie auf den Mars geschneidert für mich. Castet mich doch mal dafür oder lasst mich mal vorsprechen. Und er wurde dann nachträglich als Roy Kent gecastet. Ist auf jeden Fall eine spannende Persönlichkeit, der Goldstein. Und für dem kann man schon eigentlich auch was erwarten, ne? Dass der eigentlich auch was Gutes auf die Schiene bringt.
Das ist richtig, ja.
Schreibt dann auch wieder, nur zur Info, neue Episoden von Ted Lasso in der demnächst anlaufenden Staffel. Kommen wir noch zu CBS, ganz schnell, Fabian. Navy CIS New York wird neu aufgelegt mit LL Cool J, der ja früher bei Navy CIS LA mitgespielt hat, was wiederum 2023 unter anderem auch wegen sinkender Reichweiten, die gesunken sind von 16 Millionen auf 6 Millionen, eingestellt wurde. Jetzt macht man aber wieder ein neues Spin-off, einfach nur verlagert das ganze Szenario nach New York. Ist das nicht eigentlich eine Verzweiflungstat? Ist es nicht eigentlich eine Bankrotterklärung, dass man sagt, man hatte was, was nicht so hohe Reichweiten hat und trotzdem haben wir jetzt scheinbar keine anderen Ideen, als trotzdem jetzt noch ein weiteres Spin-off zu machen mit den gleichen Leuten?
Ja, es könnte dienstags funktionieren. Man hat ja NCIS Origins, was man immer tauscht, dann in der Season durch Sydney. Von daher, ja, es ist natürlich jetzt nichts Besonderes. Ich meine, auch was seit einem Jahr jetzt montags läuft, ist ja nichts anderes als eine weitere FBI-Serie.
Ja. Aber ja, ist das denn nicht eigentlich was, wo man eigentlich dann schon weiß, dass das nichts mehr machen kann als Schadensbegrenzung? Und müsste man da nicht eigentlich größere Kritik üben an CBS, dass sie da nicht eigentlich eine Ideenarmut sozusagen haben und scheinbar einfach gar kein anderer Stoff vorhanden ist und dass deswegen ja eigentlich sie sich schon irgendwie gedrängt fühlen, das dann zu machen, weil man einfach sonst nichts hat?
Ja, das kann man schon sagen, weil zum Beispiel Cupertino, die neue Serie, die jetzt endlich nach eineinhalb Jahren am Donnerstag startet, da ist man ja gespannt darauf. Aber auch Einstein, daran arbeitet man jetzt eigentlich auch schon seit 2 Jahren dran und ist immer noch nicht fertig. Also vielleicht war das wirklich eine kleine Verzweiflungstat, vielleicht hat man sich das zurückgehalten und vielleicht funktioniert trotzdem Navy CIS bei Paramount Plus einfach sehr gut.
Ja, das kann natürlich sein, wobei man sich dann natürlich fragt, wenn das dort sehr gut läuft, warum hat man es dann abgesetzt? Aber es gab ja auch Tony und Siva, was dann nach einer Staffel nicht fortgeführt wird. Das hast du auch schon mal angesprochen im Podcast, wo du aber meintest, dass das noch ein paar andere Gründe hatte, abseits der Quotenperformance, warum das dann nicht fortgeführt wurde, ne?
Das war halt eine ganz, ganz schlechte Serie.
Okay. Gut, da braucht man, hat man sich vielleicht auch anders vorgestellt und dann brauchte man natürlich vielleicht auch was. Genau, was vielleicht ABC, muss man noch anmerken, High Potential wird fortgeführt, aber erst 2027 auf den ersten Blick, wenn man das so liest wie ich in der Überschrift, die du direkt auch gewählt hast, sagt man natürlich, oh, okay, was ist denn da los? Ist ja eigentlich eine sehr erfolgreiche Serie, wie du es auch betont hast, die jetzt aber praktisch so ein Delay hat. Willst du da kurz zu was sagen, was es damit auf sich hat?
Ja, es ist halt einfach das Problem, dass man eigentlich erstmal keinen Platz hat für High Potential. Die Serie ist ja mal gestartet auf dem Dienstag um 22 Uhr. Dann hat man festgestellt, als man die mal auf den Mittwoch um 21 Uhr nach Will Trent gelegt hat, dann hat die 3 Millionen Zuschauer im linearen Fernsehen mehr gehabt. Jetzt kann man natürlich nicht einfach 3 Millionen Zuschauer wegschmeißen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man eben sagt, man will wieder diesen Krimi-Block bündeln und geht dann einfach in den Mittwoch mit Scrubs, Abbott Elementary und dann halt leider halt Celebrity Jeopardy. Ja, und dann Shark Tank. Das ist halt einfach so ein bisschen das Problem. Und aber trotzdem, ABC hat in den letzten Jahren mehrere Durchänderungen durchgemacht. Also sie haben ja mal Dancing with the Stars bei Disney Plus versucht, hat so nicht geklappt. Wollte man es dann zurück auf den Montag bringen, dann hatte man aber einen Schauspielstreik, dann hat man Football von ESPN einfach gezeigt und hat festgestellt, Moment mal, wenn wir das auf beiden Sendern zeigen, schalten ja noch mehr Menschen ein. Also bleibt man jetzt Montag und Dienstag schon mit Shows und Sport. Und dann hast du den Samstag mit College Football um 20 Uhr und du hast Sonntag inzwischen, weil die linearen Reichweiten ja auch so weit gefallen sind, dass du jetzt wieder Disney-Filme zeigen kannst, weil die also früher war das halt wirklich so, da hattest du Serien, die hatten 15 Millionen Zuschauer und dann hast du mal einen Disney-Film gezeigt, der halt schon durchs Basic Cable lief und bei vielen anderen Sendern, weil jeder auch HBO hatte, die hatten dann 3 Millionen Zuschauer. Jetzt sagst du am Sonntag gegen Football bei NBC 3 Millionen Zuschauer, Ist ja gut, da kannst du ja dann auch Filme versenden.
Mhm. Ja, man wird es natürlich sehen, ne? Ob es tatsächlich eine Strategie...
Ja. Also es wird ja auch von der FCC, wurde ja schon immer vorgegeben, dass Sonntag, weil man ja auch um 19 Uhr schon mit dem Programm anfängt, soll man auch immer ein sehr kinderfreundliches Programm zeigen. Also deswegen läuft ja seit Jahrzehnten America's Funniest Home Videos. Und so kann man ja auch immer zur FCC sagen, guck doch mal an, wir sind der einzige Sender, der wirklich unter den Großen, außer ja vielleicht die Simpsons bei Fox, wirklich ein Programm für junge Kinder machen.
Ja. Ja, also man wird jetzt natürlich sehen, ne? Es wird von Senderseite aus gesagt, dass da eine durchdachte Programmstrategie dahinter steckt, eben um diese Krimi-Marken wie High Potential zu stärken, um das ohne größere Unterbrechungen zu senden, 2027 dann, ob es tatsächlich so sein wird, ob der Plan aufgeht oder ob, du hast gesagt, du hast es auch angedeutet, es gibt einen großen Cliffhanger, ob der zeitliche Verzug dann doch zu groß ist, ob man sich da vielleicht verkalkuliert hat, das wird man dann sehen.
Dass generell das gesamte Programm der US-Networks durch Streaming auch kompakter geworden ist. Also es ist nicht
absolut,
mehr so, dass man von September bis Oktober, wo du halt auch einfach einrechnen kannst, gut, da musst du 2 Monate mindestens, also 8 oder 10 Folgen wiederholen, dass du halt dann einfach so eine Serie wie 24 mit 24 Folgen zeigst und dann zeigst du aber einfach mal zwischendrin davon auch wieder Wiederholungen. Also es wird schon alles inzwischen durchgesendet.
Ja, klar, haben sich da auch Programmierungsgewohnheiten verändert, weil sich eben auch Sehgewohnheiten verändert haben, absolut, klar. Der Vollständigkeit halber, zuletzt jetzt hier zu ABC gibt es noch einen neuen Ableger, auch natürlich aus dem Crime-Bereich, wer hätte es gedacht, The Rookie bekommt ein Spin-Off aus dem Norden, The Rookie North. Da spielt Jay Ellis Alex Holland, der dann wiederum eine ähnliche Entwicklung durchlaufen soll wie Nathan Fillion, ist der Name mir doch noch eingefallen. Genau, da geht man natürlich auf Nummer sicher, da hat man schon eine erfolgreiche Marke, die man dann verlängert. Genau, muss man dann natürlich gucken, ob das an den Erfolg des Originals heranreicht oder nicht. Abschließend zu den Upfronts. Natürlich konnten wir hier jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit verwirklichen. Deswegen nochmal Verweis auf deine Artikel, Fabian, die du gebündelt unter den Reiter Upfront 26 bei uns auf Quotenmeter verlinkt hast. Da könnt ihr euch nochmal durchklicken, wie dann letztendlich auch die Programmabläufe sein werden. Also wenn ihr da nochmal einen vollständigen Überblick haben wollt über alles, was verlängert wurde, über das, was neu an den Start geht, dann könnt ihr das da tun. Wir haben unseren Hörern am Anfang noch versprochen, ganz kurz eine Top 5.
Wir müssen uns beeilen, genau.
Hitliste, wir müssen uns beeilen, genau. Zum ESC, der ja vor der Tür steht, am Samstag zu liefern. Das wollen wir jetzt kurz auch noch tun. Also zumindest einfach mal unsere Tipps zu geben, um dann abzugleichen in der nächsten Woche, ob es sich so verwirklicht hat oder nicht. Fang doch mal an. Was ist denn dein Tipp auf Platz 5, Fabian?
Ich habe tatsächlich noch, weil ich einen besser fand, ich habe Germany 6 Points gegeben, also Platz Nummer 6. Platz Nummer 5 ist für mich Lettland.
Lettland, ja. Genau, das ist eine Ballade von Atvara Enar, glaube ich. Oder so ähnlich ausgesprochen. Ja, tatsächlich habe ich die auch ziemlich weit vorne, kann ich jetzt eigentlich schon mal sagen. Ist bei mir sogar Platz 1 tatsächlich. Habe ich auf Platz 1 gesetzt, weil das tatsächlich der Song war, der mich am meisten berührt hat. Also ich hatte wenige Songs, wo ich wirklich Gänsehaut hatte und da hatte ich es. Deswegen habe ich den auf Platz 1 jetzt dann nochmal gesetzt. Also sehen wir beide recht vorne und damit sind wir ja eigentlich so ein bisschen auf einer anderen Schiene unterwegs, als es die bisherigen Buchmacher prophezeien, weil die sehen das, glaube ich, eher im Mittelfeld, also eher Platz 15 oder so.
Schauen wir doch am Ende mal.
Mal Platz 4 bei dir.
Ist Italien.
Italien, okay. Gut, bei mir habe ich Kroatien, Lelek mit Andromeda. Ein episch tragender, düsterer Song. Hast du den überhaupt in deinem Ranking, in den Top 5? Der
kommt überhaupt nicht weit.
Nee. Kommt überhaupt nicht weit. Okay. Gut, Platz 3.
Österreich.
Österreich.
Das ist so eine Blackbox.
Ist eine Blackbox, ja. Ist natürlich was Spezielles, Tanzschein. Finde ich mutig, dass sie sich das trauen. Finde ich originell, aber ich glaube, wird Schwierigkeiten haben, international anschlussfähig sein, zu sein und in die Top 10 zu kommen. Ja, ich glaube, vielleicht kann der kratzen
so egal,
an
den
Top
10. Österreich will den eh nicht nochmal austragen. Das ist, so viel ja. Geld hat der ORF nicht.
Genau, sie haben sich was Anarchisches herausgenommen dieses Jahr, kann man vielleicht sagen, weil sie schon frisch gewonnen haben. Bei mir ist auf Platz 3 tatsächlich Israel. Noam Betan mit Michel. Der singt auf Französisch, Englisch und Hebräisch. Und der hat eine richtig geile, rauchige, volumige Stimme, stehe ich total drauf. Der Song so vom Refrain her ist mir tatsächlich ein bisschen zu platt, auch ein bisschen zu flach. Aber ich glaube, allein wegen dem starken Live-Gesang kann der wirklich punkten und nach vorne kommen. Und das Publikum hat ihn trotz vereinzelter Buhrufe, Israel ist ja nicht unumstritten, mal vorsichtig formuliert, trotzdem ziemlich gefeiert und positiv besprochen in der Presse. Also ich glaube, der wird ziemlich weit vorkommen. Hast du den auch mit in deiner Rechnung?
Nein, den Song finde ich schlecht, tatsächlich. Dieser Song
findest
wurde
du schlecht?
Auch nie dem israelischen Publikum zur Auswahl gegeben. Es wurde nämlich nur in der Fernsehshow der Sänger gewählt.
Okay.
Ich glaube trotzdem, dass Israel ziemlich weit vorne kommt, denn es ist kein Gerücht, sondern es ist so, dass einfach viele Menschen, die jüdischen Glaubens sind, im Ausland leben, wie in Deutschland, Österreich, Schweiz oder auch Spanien, dass die sehr vermehrt für Israel anrufen. Also es ist jetzt nicht bekannt, dass viele Leute, die Deutschen, die nach Österreich ausgewandert sind oder nach Spanien, die sorgen nämlich auch nicht dafür, dass Deutschland immer nach vorne kommt. Da kriegen wir nämlich immer wenig Punkte. Aber das ist bei Israel schon immer sehr auffällig. Das ist halt doch eine ganz gute Community. Und dann komme ich mal zu meinem Platz 2. Das ist nämlich Frankreich.
Ja. Frankreich. Magst du da noch mal kurz den Titel sagen? Weil die habe ich überhaupt bei mir gar nicht vermerkt.
Ich habe mir den ganzen Titel gar nicht aufgeschrieben.
geht aber auch, glaube ich, so in die sehr gefühlige, balladige Richtung, glaube ich, ne?
Monroe mit Regard.
Ja.
Schau. Ja, es ist schon sehr balladig, muss man sagen. Und
Ja.
Hier habe ich auf Platz 2 gewählt, weil ich einfach sagen muss, wenn du dich auf die Stelle, wenn du dich auf die Bühne stellst und so singst und da sowas Gerades Gutes rauskommt, dann bist du ziemlich weit vorne.
Also hat dich so gesanglich imponiert.
Ja.
So von der Intonierung und alles drumherum. Also meinst, dass das dann etwas ist, wo man einen dann so mitpackt? Weil ich fand den Song, also mich hat das jetzt, also so vom Song her nicht so richtig gecatcht, deswegen habe ich das nicht so richtig verstanden, warum man den so recht weit vorne sieht und ich sehe den nicht in den Top Ten. Aber vielleicht kann das ein Grund sein.
Die Hälfte der Sendung ist Show.
Das ist auf jeden Fall richtig, ja, ganz klar. Und deswegen zum Beispiel auch gerade wegen der Show und weil die auch ziemlich gut ist bei ihm, sehe ich auf Platz 2 Finnland, den Pete Parkkonen und Linda Lampenius an der Geige.
Ja,
wird von vielen tatsächlich sogar als absoluter Top-Favorit gesehen. Ich sehe es inzwischen auch ziemlich weit hinten, ziemlich weit vorne, nachdem ich den Song jetzt 2-3 Mal gehört habe und muss sagen, glaube ich auch, der wird ziemlich weit nach vorne kommen.
Das ist für mich absoluter 0815-Pop. Ähnlich wie Estland, die zum Glück auch rausgeflogen sind.
Gut, aber jetzt könntest du genau sagen, gerade auch recht klassisch gehaltene Pop-Songs sind es teilweise einfach auch, die beim ESC oftmals auch einfach gewonnen haben.
Ja, aber ich mache mal weiter mit meinem Nummer 1.
Mach
ich
mal deine
gesagt,
1.
Das glaube ich. Und du hast gesagt, ich soll keine 1000 Euro drauf wetten.
Nee.
Zuhörer. Denn Luxemburg gewinnt. Und ich wollte am Montag 1.000 Euro drauf wetten. Dann hätte ich 280.000 Euro bekommen.
Ja.
Es ist Luxemburg und ich glaube nach wie vor daran, dass die gewinnen.
Okay. Ja, wir haben darüber etwas gestritten und was heißt nicht gestritten, aber da sind wir etwas auseinandergegangen mit unserer Einschätzung dazu.
Du hast mir gesagt, du hältst deine Hand nicht ins Feuer und gibst mir keine Entschädigung, wenn die dann doch gewinnen.
Nee, du musst mein Gehalt kürzen dann.
Okay.
wenn das so eintreten sollte, dass ich dir da den Coup deines Lebens vermasselt habe. Das war ein Song, der hat mir an 2 Stellen oder mindestens 2 Stellen, wenn nicht sogar an 3-4 Stellen, so ein bisschen geflickschustert angemutet aus anderen Songs. Also der Einstieg so von der Taktung habe ich so ein bisschen Miley Cyrus Wrecking Ball rausgehört. Und tatsächlich der Hauptteil von Birdie, einen Song, den habe ich dir doch gestern noch vorgesungen. Das will ich jetzt hier an dieser Stelle nicht wiederholen, aber wie hieß denn der Song?
Ich weiß es nicht, aber mach doch mal weiter, komm. Die Leute wissen doch auch, was es ist.
Wahrscheinlich wisst ihr, wie das ist. Wenn die Sendung
gehört wird, ist das ja eh schon wieder vorbei. Der Gag läuft, den müssen wir jetzt mal schnell abwickeln.
Genau, ja, hört euch Birdie einfach mal auf YouTube an. Ja, dann soll es das auch gewesen sein für heute. Wir sind gespannt, was rauskommt beim ESC. Das besprechen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Woche. Ich danke dir, ja, Fabian, für...
Top 1 erzählt.
Habe ich doch gesagt, Lettland, Atvara. Habe ich doch schon nachgeholt, als du Top 5 gesagt hast.
Ach so.
Habe ich doch schon direkt vorweg gespoilert. Das war meine Top 1 oder mein Gewinnfavorit.
Das musst du ja am Ende nochmal so ein bisschen sagen, weil so, ich hab's jetzt, ich als Zuhörer wäre jetzt rausgegangen, hätte gesagt, hey, der hat's ja gar nicht gesagt.
Hast schon wieder komplett vergessen.
Ja, jetzt kann ich die Liste auch
Atvara, Ena, sagen. Ena.
Ja, ich habe mir das am Wochenende
ganz
noch durchgeguckt und ich habe das auch aufgeschrieben. Ich habe das dann auch mal einem Kumpel geschickt und der hat gemeint, nee, er kann kein Althebräisch.
Ist das so?
So schreibe ich scheinbar.
Okay. Ja. Also schauen wir, was da rumkommt. Nächste Woche schauen wir dann, wie die Show gelaufen ist. Ja, Fabian, danke für deine Berichterstattung aus den USA. Du warst uns da heute zugeschaltet und hast mal deine Einschätzung gegeben, wie es so aussieht bei den neuen Serien, bei den neuen Shows in den USA. Danke dafür, danke für deine Zeit und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
Servus.